Ich glaube, wir werden dieses Jahr das große Jahr der KI-Enttäuschung sehen, weil ich einfach schlichtweg glaube, dass die Erwartungen so hoch gehypt wurden und die meisten Menschen sitzen jetzt dann vor Copilot und sagen, also das hat mir jetzt aber die PowerPoint noch nicht fertig gemacht. So, dann muss halt erst sagen, ja nee, dafür ist es halt auch nicht da, sondern du lernst halt eine andere Art zu arbeiten. Du hast jetzt die Chance, so wie am Anfang vom Internet, früh zu lernen, was sind die Spielwiesen, was funktioniert, was nicht. Weil ganz viele Dinge werden nicht funktionieren. Und da kann ich nur jeden ermutigen, der sagt, ich finde das aber doof, give it a try. Lesen macht halt Angst, ausprobieren macht Lust und dann weißt du halt so, okay, jetzt, das funktioniert. Das musst du selber rausfinden. Das kann niemand abnehmen, können auch keine Chefs abnehmen.
Creator, New Work-Verkünder und KI-Umsetzer Christoph Magnussen ist heute bei uns im Podcast. Ich heiße zwar auch Christoph, aber Bosek. Du hast dich entschieden für Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Herzlich willkommen. Christoph ist leider immer zwei Schritte weiter zu jedem Thema, in das ich mich gerade einarbeite. Das ist natürlich für mich persönlich traurig, aber für dich beim Zuhören schon eher ein Vorteil. Christoph erzählt, welche Themen er in seiner aktuellen Keynote zum Thema KI dabei hat und warum Keynotes für ihn der richtige Ort sind, um den Leuten unbequem auf die Füße zu steigen. Sein Unternehmen Blackboat setzt KI nicht nur für Firmen um, sondern lebt KI auch wirklich vor. Ganz nebenbei hören wir nämlich einige Abläufe, welche Blackboat jetzt nur noch mit KI macht. Schon ziemlich inspirierend. Willkommen zur kostenlosen Beratungsstunde von Christoph Magnussen. Jetzt geht's los. Dir ganz viel Spaß und Aha-Momente. Herzlich willkommen bei mir im Studio. Christoph Magnussen, CEO von Blackboat. Und in deinem LinkedIn-Profil, habe ich gerade heute nochmal nachgeguckt, steht irgendwas mit Internet.
Ja, normalerweise steht da Creator at Heart, CEO by Profession. Aber ich habe irgendwie aus einer Laune raus neulich mal wieder, ich wechsle immer mal wieder die Beschreibungstexte.
Ist das so ein AB-Test und du guckst irgendwie? Oder?
Ich weiß, wie würde ich es beschreiben? Und dann gibt's, jeder beschreibt ja aus seiner Perspektive, wo er oder sie gerade steht. Und dann kommt immer so irgendwas mit KI, irgendwas mit digital. Und dann sage ich, ach so, wie früher, irgendwas mit Internet.
Okay, ja, ich wollte sagen, es gab's früher mal, dann wurde das wieder so ein bisschen out. Aber wenn man so Reminiszenzen an alte Begriffe macht, dann kann das ja auch immer wieder cool sein.
Das ist nostalgisch. Das ist mein einziger nostalgischer Move, den ich jetzt gemacht habe in jüngster Zeit.
Verstehe. Ich glaube, den meisten Leuten bist du bekannt oder mir bist du auf jeden Fall bekannt, wenn ich das Thema New Work höre, dann hat sich das inzwischen in meinem Gehirn schon so eingebrannt, dass ich dein Gesicht vor Augen habe.
Krass, okay. Ja.
Du hast da vor einigen Jahren relativ früh mit angefangen, zu den Themen zu sagen, so könnte das funktionieren, das bedeutet das. Wenn es in die Richtung geht, was heißt denn das, wie man sich als Unternehmen heute aufstellen müsste? Was sind vielleicht auch Trends, die man nicht so mitnehmen muss oder bei denen es nicht so wichtig ist oder die vielleicht auch gar nicht so produktiv sind? Du bist ja selber guter Podcast-Host, was wären gute Themen für die Zuhörenden, die wir heute alle mal touchen sollten in dieser Folge?
Ich glaube, ja, und danke für die Blume mit dem Begriff New Work. Ich glaube, der ist ja einfach, der wird ja von draußen draufgegeben. Das ist so entstanden, ganz klar. Aber das Thema, was mich eigentlich immer umtreibt, ist, so beschreibe ich das, da ist meistens eine Lücke zwischen Menschen und Technologien. Und da hängt auch New Work mit drin und alles. Und ich habe immer gesagt, dieser Raum, diese Lücke, die zu befüllen, das war auch eigentlich der Startpunkt der Firma. Das war auch die Idee, die Folgen aus dem Podcast zu teilen. Damals zu sagen, okay, wie schaffst du den Zugang in beide Richtungen? Also weil die einen, ich hatte es vorhin gesagt, sind digital arrogant und meinen, man weiß alles schon hier auf der einen Seite Technologie. Und die anderen sagen, wir müssen uns nur um die Menschen kümmern und die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. So. Und alles, was damit zu tun hat, befüllen wir sozusagen.
Das war auch so etwas, was mich teilweise innerlich manchmal so ein bisschen rasend macht, wenn Leute sozusagen fachlich was drauf haben und dann auch noch selbst so Begriffe benutzen, bei denen ich dann sage, oh, digitale Arroganz habe ich irgendwie so noch nicht gehört, aber ich weiß genau, was gemeint ist. Und das ärgert mich dann immer, wenn dann auch noch so eine gute Kommunikationskomponente dabei ist. Also ich glaube, das fachliche Wissen verknüpft mit einer ganz guten Kommunikationsgabe. Mhm. Bist auch viel auf Bühnen. Ich glaube, in der letzten Woche allein.
Viermal, glaube ich, ja. Viermal.
Dein neues Thema oder dein Thema, das du da gerade vertiefst, nennt sich
New Workforce. Mhm. Und zwar, wir haben uns vor fast 7 Jahren, das Thema, was wir täglich machen, ist eben, wie verändern sich Arbeitsweisen, wie kannst du Tools nutzen, um schneller zu arbeiten und so weiter. Und vor so knapp 7 Jahren haben wir uns dann an einer KI-Firma beteiligt und ich war witzigerweise für den ersten New Workforce-Vortrag, wo ich darüber gesprochen habe, auf einer Veranstaltung, wo ich das letzte Mal vor 6 Jahren war. So. Und damals war das gerade frisch, alles durch, Beteiligung und so weiter, und habe das dann erzählt. Und da war ich mit KI ja da, da hat jeder gesagt, what? Und
darf man den Namen der Firma erfahren?
Merantix.
Merantix Momentum. Wir hatten die Verena.
Ja.
Schon hier bei unserem Podcast.
Ja, cool.
Und die hat auch einen ziemlich guten Eindruck hinterlassen.
Ja. Ist ein guter Laden.
Habe ich erst später herausgefunden, dass du da tatsächlich auch damit teilgibst. Ja,
ganz stolz darauf, dass wir das gemacht haben, weil das macht sich jetzt natürlich bezahlt. Also wir machen auch viele Projekte mit denen zusammen.
Was machen die in einem Satz?
Also Merantix als Gesamtkonstrukt ist im Prinzip wie so eine Plattform, um KI-Startups zu launchen. Mhm. Da hast du ganz viel bei. Die machen aber auch wirklich Forschungsthemen.
Also KI-Campus.
In Berlin. Der Rasmus, der eine Co-Founder, sitzt mit im KI-Beirat, Bundesregierung. Adrian, der andere Co-Founder, war auch oft bei uns im Podcast. Und Merantix Momentum wiederum ganz konkret machen Beratungsprojekte. Mhm. Und wenn wir mit Blackboard irgendwo reingehen und zum Beispiel Rollout machen für Copilot oder GPTs oder ähnliches, das begleiten wir momentan viel, dann nehmen wir häufig Merantix mit rein, wenn es darum geht, okay, gibt es irgendwelche Teile, die in ein separates Modell gekippt werden müssen, wo man halt nicht zugänglich dran arbeitet oder irgendwas Spezielles, was mehr Machine Learning braucht.
Ich hatte mir bei Merantix gemerkt, hoffentlich habe ich das richtig gemerkt, dass sie sagen, sie helfen dem Unternehmen auch so ein bisschen zu erkennen, was sind ihre Daten, die wirklich Gold wert sind und aus diesen Daten dann KI-Anwendungen oder KI-Möglichkeiten zu machen.
Genau, und wir wiederum helfen den EndanwenderInnen zu verstehen, was sind Use Cases, die ob relevant sind. Und das ist dann auch der Bogen zu meinem Thema The New Workforce. Da ist meine These, dass wir eher, ich nenne das Supercharge, GeneralistInnen brauchen, als dieses spezialisierte Fachpersonal. Also, ne, wenn wir beide was gelernt haben in einem bestimmten Bereich, dann kannst du heute mit Hilfe von der KI, keine Ahnung, auf einmal die Buchhaltung vorbereiten oder das Controlling zum Beispiel, obwohl du eigentlich vorher Marketingtexte gemacht hast. Und das ist schon ziemlich erstaunlich, weil das ist so eine Konvergenz der Fähigkeiten, die haben wir erlebt Mitte der 90er mit dem Internet, als plötzlich Wissen verfügbar war. Da hattest du eine Konvergenz von Wissen, also Zusammenfließen von beiden Seiten, wo du gesagt hast, auf einmal konnte halt jeder Schüler über das Internet seine Hausarbeit vorbereiten. Erinnerst du dich bei uns an der Schulzeit so mit Enzyklopädie und Encarta-CD und sowas? So.
Ja, ich überlege gerade, wann ist Wikipedia gegründet worden?
Das war Mitte, Ende 90er.
Ja, ne? ich glaube, ich war schon erster Nutznießer von Wikipedia.
Ja, genau.
Und ich habe, dann bin ich auch ein bisschen stolz drauf, irgendein Urahn von mir hat 1897 so eine Brockhaus-Geschichte mal gekauft.
Ja.
Und dann war ich irgendwie, als ich 15 war, Anfang der 90er oder so, hat mir so einen Paris-Austausch oder Frankreich-Austausch. Da musste ich ein Referat über den Eiffelturm machen. Und da habe ich fast ausschließlich aus dem 1897 Eiffelturm konnte ich abschreiben und musste halt nur so ein bisschen in meine Sprache bringen und habe das als Referat eingelinkt und habe da, glaube ich, eine 1 bekommen. Und das Einzige, was ich gesagt habe, ist, dass ich noch gesagt habe, 1967 wurde noch eine Funkantenne draufgestellt oder sowas.
Love it.
Und das hatte damals schon ganz gut funktioniert.
Ja, genau so. Okay. Das, was jetzt halt passiert ist, ist ein Effekt, den gibt es in der Geschichte, glaube ich, in der Geschwindigkeit selten.
Ja.
Und zwar, wenn du diese Supercharged Generalists, wie ich die nenne, nimmst, dann musst du eigentlich drei Dinge im Kopf haben. Du musst dich fragen, wo wird von meinem Job etwas wegautomatisiert? Also wo kann das passieren? Also, keine Ahnung. E-Mails für Podcast-Einladungen hat vielleicht früher jemand total liebevoll geschrieben, aber macht halt die Maschine. Was kann augmentiert werden? Also wo kann ich meine Fähigkeiten erweitern, die vorher nicht da waren? Und dann muss ich genau überlegen, wo brauche ich zusätzliche Ausbildung? Das sind für mich die drei Bausteine dieser New Workforce. Und mir ist es immer wahnsinnig wichtig, und das ist so das, was ich also viele Jahre mache, jeden im Raum in irgendeiner Form mitzunehmen. Also ich werde ja auf der Bühne dafür gerne geholt, auf die Füße zu treten, aber in den Projekten dann natürlich dann auch dafür, die Leute mitzunehmen. Und das meinte ich mit digitaler Arroganz. Du kannst ja nicht reinkommen und sagen, ja, wieso kennt ihr euch denn noch nicht mit Vektordatenbanken und Racks aus und könnt ihr doch einfach von Hugging Face einen Agentic Workflow bauen. Alles richtig, so, aber die meisten Menschen haben vielleicht mal eine ChatGPT-Version probiert und machen dann zwei Sachen, die sagen, erzähl mir einen Witz oder googeln was und sagen, hey, funktioniert nicht. Und diesen Schritt zu finden, dann die mitzunehmen, dass du das wirklich ins Unternehmen bekommst und nicht so ein paar Geeks machen das und hängen alle anderen ab. Darum geht's. Und wenn man das nicht schafft, dann wird diese Schere momentan sehr, sehr groß.
Ich glaube, eine Aussage aus deiner aktuellen Keynote heißt auch, man soll schneller arbeiten. Das ist eher auf der Seite auf die Füße treten, oder?
Also, ich bin ja selber dreifacher Vater im Patchwork-Setup mit kleinem Baby zu Hause und bin wirklich einen Großteil der Zeit eingespannt. Und zwar immer auch mit allen, also Patchwork-Setup, ne? Mhm. Ex-Frau, Partnerin.
Ich weiß, was es an sozialer und finanzieller Herausforderung
und für mich ist das, ich bin 100% Vater, das heißt, ich bin die Hälfte der Zeit Minimum da oder mehr, Punkt. Und man sollte es nicht Vereinbarkeit nennen, sondern Zerrissenheit. Und das zu lösen, das geht nur, wenn du vorher weißt, in welche Richtung arbeite ich, das sind die Prioritäten. Wenn du es schaffst, fokussiert zu bleiben, völlig klar. Und dann aber auch schneller zu arbeiten im eigentlichen Doing. Ich rede jetzt nicht von hektisch wie blöd durch die Gegend rennen, sondern jetzt hast du was zu tun und sagst, ey, ich brauche hier ein Podcast-Transkript. Das muss heutzutage in 30 Sekunden gehen, weil es halt geht. Und das meine ich damit. Das heißt, immer diesen Urge zu sagen, geht das schneller? Also ich mache zum Beispiel, ich mache viele Sprachnachrichten auf WhatsApp und das mögen viele nicht. Also habe ich jetzt Whisper, das ist die Speech-to-Text-KI von OpenAI, die ist extrem präzise. Also die kann, während wir hier reden, live mittranskribieren und würde alle denglischen Wörter von mir oder Fachbegriffe sauber erkennen. So, was haben wir gemacht? Wir haben uns eine Anwendung gebaut bei Blackboard, die bei allen auf den iPhones läuft. Du tappst nur zweimal auf die Rückseite, wir nennen das Tap Talk, und dann geht sofort das Mikro an, du redest rein und in der Sekunde, wo du dann nochmal drauf tappst, ist schon fertig und dann kopiert er den Text aus der Zwischenablage fehlerfrei, wo auch immer du gerade bist, in welcher App drin, rein. Wir reden einfach deutlich schneller, als wir tippen können. So, das sind so Kleinigkeiten, um Zeit zu sparen.
Ich bin jetzt natürlich hängen geblieben, das ist ganz witzig, das heißt, ihr nutzt auch das den Beschleunigungssensor vom Handy aus mit Gegentippen. Das finde ich schon.
Sagst du hier, gehst du in Notizen, machen wir irgendwas auf und dann tappst du im Prinzip nur zweimal drauf und dann geht das schon automatisch an. Zack. Ja, super Show-Effekt.
Ja, wir schneiden es raus.
Da ist er, zack. Nee. So, und der läuft jetzt schon, ne? Und jetzt kannst du halt reden und das ist eingebaut. Das ist das eingebaute Shortcuts. Das heißt, ich benutze keine externen Apps. Das ist ein Workflow.
Ja.
Da liegt unser API-Key dahinter. Ja. Der wiederum transkribiert das jetzt sauber. So, das heißt, du hast auch datenschutzmäßig, ist alles fein, weil du die Auftragsdatenverarbeitung hast. Und wenn du drauf tappst, ist es in der Zwischenablage und es ist völlig egal, in welche App du bist oder das kann auch ein paar Minuten laufen, ist kein Problem. Und dann hat er den Text hier.
Witzig.
Du
okay, das heißt,
Sprachen wechseln, du kannst, keine Ahnung, alles machen.
Also es ist nicht, dass ihr gesagt habt, wir programmieren eine App, reichen lieber Apple ein, lassen diese Dinge, sondern du sagst, wir nutzen diese Automation von Apple, alles was da ist.
Alles was da ist, überlegen, cool. Du hast die meisten Sachen, um schneller zu arbeiten, hast du hier liegen. So.
Ja.
Und wie kannst du die nutzen? Das ist so unser Spezialgebiet, aber das müssen halt Leute dann auch verstehen.
Das ist cool. So. Ich hab mir zu Hause überall so RFID Tags hingeklebt. Die kannst du ja irgendwie 100 Stück, irgendwie 10 Euro oder sowas kaufen als Kleber.
Ja.
Und dann kannst du auch dein Handy ranhalten. Und wenn das Handy sagt, oh, das ist RFID-Tag 24, jetzt muss ich Licht anmachen. Oder das ist RFID-Tag 15, muss ich Alarm anlassen. Für sowas sozusagen nutze ich das total häufig. Aber zu sagen, dein Beispiel finde ich natürlich total cool.
So, aber wie gesagt, das ist jetzt ein Mini-Beispiel, um zu sagen, was kannst du tun? Du kannst einfach heute deutlich schneller sein. Und damit meine ich auch Sachen wie, ist E-Mail der schnellste Kanal? Nee, ist er nicht, aber es ist einfach ein Kanal, der ist etabliert, der ist da. Ne, Philipp hat das ja auch hier, OMR Philipp, lange Zeit gemacht mit diesem, wie schreibt man gute E-Mails? Den Leuten beizubringen am ersten Tag. Und das sind alles so Kleinigkeiten, wo ich sage, die werden unterschätzt und dann hast du mehr Zeit auch für die anderen Teile. Also ich habe schlichtweg mit den Logistikaufgaben am Tag wenig Zeit für bestimmte Sachen. Und dann muss es halt schneller gehen.
Was ist so der typische Pushback von den Menschen, die dann von euch beglückt werden und das umsetzen sollen? Warum sie vielleicht auch sagen, du, ich habe das ist, ich vertraue dem Ganzen noch nicht.
Ah, du meinst das, jetzt also in Richtung Technologie?
Ja.
Na gut, das ist eine total natürliche Reaktion, wenn es etwas Neues gibt, dass viele erstmal sagen, nee, das ist zu gefährlich. Also in Deutschland ist meistens die Frage oder die Rückmeldung dann, ja, das geht bei uns nicht wegen Datenschutz. Dann sage ich mal, ja, gib mir noch mal ganz kurz, aber Wortlaut, habt ihr Microsoft Teams seit Corona laufen? Ja, seit Corona haben wir das. Also. Dann iPhone, mit Cloud-Backup. Und dann kommt meistens auf tolle Art, Fragen zu stellen. Sag ich, na, ich werde ja mal nachfragen dürfen. Und sag dann, naja, schau.
Das ist ein Level inzwischen, ne? Also das, was OpenAI da an Trust Certification aufgebaut hat, ist mindestens ein Level oder besser als viele andere Sachen, die wir für Daten schon benutzen.
Wir sind bei Blackboard immer sehr früh Partner zu werden, also damals mit Google, mit Microsoft und Co. Und jetzt dann auch OpenAI ist für uns natürlich auch genau dasselbe und wir gucken uns das sehr gut an und es gibt natürlich Firmenaccounts, ne? Und die laufen dann über Auftragsdatenverarbeitung, die haben SOC 1, 2 und 3, also das, was Banken auch brauchen. Und nichtsdestotrotz musst du natürlich auch diesem Unternehmen vertrauen. Und deswegen, es gab mal einen Podcast-Gast bei uns, der hat das ganz toll erklärt, der sagte, oder haben wir es in der Folge zusammen besprochen, auf jeden Fall, stell dir 4 Töpfe vor, in denen du diskutierst. Und so kriegst du jede dieser Diskussionen ganz gut aufgefangen, auch mit den Leuten, die sagen, die haben Angst davor. Du hast einen Datenschutztopf, alles, was personenbezogene Daten betrifft, total legitim, ne? Wie muss das berücksichtigt werden und so weiter. Du hast einen Datensicherheitstopf, das heißt, was ist mit Security, worauf müssen wir achten und so weiter. Strategische Erwägung, also wenn du VW bist, willst du in welcher Cloud sein, weil wegen selbstfahrenden Autos, wenn du, weiß ich nicht, ein lokaler Großhändler bist, willst du auf Amazon sein, strategische Erwägung. Und dann hast du den emotionalen Topf. Und der emotionale Topf, da muss man echt vorsichtig sein, dass der nicht alle anderen überlagert. Ich weiß nicht, das geht nicht wegen Datenschutz. Und in Wirklichkeit liegt da was drunter mit, ich mag das nicht. Und diese 4, wenn du die sauber trennst, dann kannst du die Diskussion ganz wunderbar führen. Und damit kriegst du eigentlich jede Technologie gut ins Unternehmen.
Spannend. Ja, ich muss jetzt kurz überlegen, was ich als nächstes fragen wollte. Ich glaube, das ist immer, weil deine Sachen immer so, also bei vielen Podcasts, die ich führe, ist das so ein bisschen abstrakter. Bei deinen Sachen ist es dann so, dass ich sofort überlege, was heißt denn das für mich? Wo habe ich denn meinen emotionalen Topf und so weiter? Das
ist ja, wo hast du denn deinen emotionalen Topf?
Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe auf jeden Fall, mein emotionaler Topf ist, glaube ich, wie bei vielen anderen, ich möchte nicht akzeptieren, dass viele Sachen, für die ich dachte, da bin ich ein Experte, die kann jetzt auch so ein GPT.
Ja.
Und das ist auf jeden Fall. Genau, und das ist auf jeden Fall etwas, was mich eine Zeit lang nachts wach gehalten hat. Was jetzt ein bisschen besser ist, aber halt, weil ich diese Technologie umarme, weil ich halt eben nicht sage, ich versuche das so lange zu ignorieren, bis alle meine Kunden aufhören, mich zu nutzen, sondern ich versuche einfach mit Hilfe der neuen Technologie alles das, was ich für meine Kunden mache, besser, schneller, neue Möglichkeiten einzubauen. Und das beruhigt mich.
Lass uns mal genau bei dem Beispiel bleiben, weil genau das ist so eine typische Reaktion, die dann kommt und sagt so, ja, aber bei mir ist es anders, mein Job ist anders. Oh, das ist ne, so Widerstand. Oder die anderen sagen, ja, aber das geht noch nicht. Und ich glaube, wir werden dieses Jahr das große Jahr der KI-Enttäuschung sehen. Das hatte ich zumindest mal auf YouTube auch schon mal erläutert, weil ich einfach schlichtweg glaube, dass die Erwartungen so hoch gehypt wurden. Und die meisten Menschen sitzen jetzt dann vor Copilot und sagen, also das hat mir jetzt aber die PowerPoint noch nicht fertig gemacht. So, dann musst du halt erst sagen, ja, nee, dafür ist es halt auch nicht da, sondern du lernst halt eine andere Art zu arbeiten. Wie mit einem Coworker, mit dem du im Prinzip oder mit der du im Prinzip hin, her schreibst und ein Thema entwickelst. Und meine These ist, du wirst Copilot, ChatGPT, Claude und verschiedene KI-Tools und auch dahinter geschaltete Agents zugange haben und mit denen wirst du Sachen erarbeiten. Und du hast jetzt die Chance, so wie am Anfang vom Internet, früh zu lernen, was sind die Spielwiesen, was funktioniert, was nicht. Weil ganz viele Dinge werden nicht funktionieren. Ja, ich wollte mit meinem Vater 1998, 99, 2000, so in den Jahren, wollte ich einen Bier-Online-Shop machen. Hatten wir einen Bierversand. Saßen wir in der Firma in der Nähe von Kiel und haben eine super teure Website und hast du nicht gesehen. Aber es hat damals noch keiner Bier per Internet bestellt. Das war noch nichts. So, aber man muss dann Dinge ausprobieren, um zu verstehen, wie funktionieren sie. Und das ist jetzt die Chance. Und die liegt halt gerade da. Und da kann ich nur jeden ermutigen, der sagt, ich finde das aber doof. Give it a try. Lesen macht halt Angst, ausprobieren macht Lust. Und dann weißt du halt so, okay, jetzt, das funktioniert. Weil du hast neulich einen Post gemacht, hast du auch gesagt, was funktioniert und was funktioniert nicht an den Sachen. Und das ist genau der Punkt. Das musst du selber rausfinden. Das kann niemand abnehmen, können auch keine Chefs abnehmen.
Würdest du sagen, es ist besser, wenn ich lieber 2 Leute für 50% vom Dienst freistellen, die den ganzen Tag damit rumprobieren müssen? Oder würdest du sagen, ihr müsst alle rausprobieren, weil ich nicht vorhersehen kann, wer von euch irgendwie gute Ideen hat und wer nicht?
Ich bin auf der Variante Letzteres. Ich habe mein Team jetzt ein Jahr lang wirklich vor mir hergetrieben und die Sachen reingepusht. Und jetzt letzte Woche habe ich gesagt, jetzt ist genau ein Jahr rum. Jetzt seid ihr quasi on yourself. Und jetzt, wir haben alle Zugänge, die es braucht, die Enterprise-Accounts, wie gesagt, weil wir Partnerschaft mit allen der Anbieter haben, dass wir auch wirklich wissen, wir können das benutzen. Wir sind eh immer schon intern extrem vorsichtig mit Kundenkürzeln, Mitarbeiterkürzeln und so weiter. Und alle sind jetzt dran, was zu bauen. Und es kommen jetzt auch aus den verschiedenen Bereichen die Ideen. Also jemand, der aus der Buchhaltung jetzt kommt und sagt, du pass mal auf, das Controlling-Meeting kann ich jetzt auch vorbereiten, weil wir die BWAs auswerten lassen und dann die kritischen Fragen stellen über GPT. Wir haben Leute, die machen eigentlich klassisch Content-Produktion, können aber jetzt auch mit Angeboten arbeiten. Auch englischsprachig, obwohl das vorher gar nicht deren Stärke war, weil die mit ein paar guten Fragen und ein paar vorbereiteten GPTs die Sachen auswerten können. Also ich würde sagen, alle, um zu sehen, wo kommt's her. War auch ein Gast bei uns im Podcast, Christoph Werner, der DM-Inhaber. Und den hatte ich dazu auch bewusst gelöchert, weil der damals DM-GPT an alle ausgerollt hat, an 16.000 Mitarbeitende. Und ganz viele gesagt haben, Gott, du musst erstmal rausfinden, wo wird's benutzt. Und er hat eben genau das gesagt. Das finden wir nur raus, wenn die Leute es benutzen.
War das so eine Llama-Version, die sie angepasst haben? Oder was war DMGPT?
Die haben tatsächlich GPT 3.5 verwendet mit einem APIC und einem eigenen Chatbot. Also jetzt nichts super Abgefahrenes, aber eben so, dass es dann auch auftragsdatenverarbeitungskonform ist. Also im Prinzip so, wie wir unsere API hier bei diesem TapTalk nutzen.
Ja. Und damit die Möglichkeit gegeben, einfach, dass nicht jeder sich einzeln anmelden muss und da schon 30%, 40% rausfallen, sondern dass sie gesagt haben, hier ist eine Oberfläche, jeder kann rein.
Okay. Das ist das, was, also wenn wir so ein Rollout begleiten, das ist das Setup, was wir für so Firmenkunden haben. Oder das ist eine zweite Variante, du hast halt Business Accounts, das mache ich zum Beispiel bei uns in der Firma und bei einigen kleineren Kunden, die so ähnlich groß sind wie wir, so zwischen 25 und ich sag mal irgendwas bis 100 Personen, das ist auch schon groß. Weil du da eben nochmal andere Produktivitätsmöglichkeiten hast über die Apps. Mhm. Und das macht dann schon einen Unterschied. Also du kannst die GPTs nutzen, du kannst eigene Workflows hinterlegen. Und du hast aber ein paar Vorteile und die machen sich dann bezahlt.
Was waren seine Erfahrungen nach DM-GPT? Lief gut, was lief nicht gut?
Also die haben eine recht spezielle Kultur bei DM. Das hat er im Podcast auch ganz schön beschrieben. Lohnt sich sehr, die Folge.
Aus Marketing-Sicht ist mir DM schon seit Jahren immer wieder auf der Best-Practices-Liste aufgetaucht, weil die einfach wahnsinnig früh anfangen, Zeug zu machen. Ich glaube, die haben schon 2015, 2016 große Influencer-Kooperationen gemacht, große Influencer-Produkte rausgebracht, als die anderen Drogeriemärkte da noch nicht mal angefangen hatten.
Also, was mich bei denen beeindruckt, und ich glaube, da beginnt es, die legen enorm viel Wert auf Sprache. Mhm. Die fangen also wirklich an und wir haben auch so eins von diesen 4 Agreements, die wir benutzen, the impeccable of your word, also achte auf deine Worte. Gelingt mir nicht immer, aber bei denen ist es wirklich so, deren Kantine heißt Kulinarium oder deren Zentrale heißt Dialogikum oder Auszubildende heißen Lernlinge. Sie nennen das nicht Mitarbeiter, sondern Arbeitsgemeinschaft. Mhm. Und darüber kann man schmunzeln, aber also dem Christoph Werner selber, dem ist das echt heilig, ne? Also der achtet da sehr drauf und das sorgt dafür, und ich glaube, das war der Kernpunkt bei dem Rollout von DMGPT, dass sie Betroffene zu Beteiligten machen. Und damit schaffen sie halt Augenhöhe. Und wenn du Betroffene zu Beteiligten machst, dann sind wir wieder bei dem Thema vom Eingang. Wie schaffst du eine Brücke zwischen Menschen und Technologien, damit man nicht abgehängt wird, sondern damit du sagst, okay, da gibt es einen Raum, den haben wir zu befüllen, um alle mitzunehmen. Das ist eine Verantwortung, die wir haben tatsächlich. Also diejenigen, die vielleicht schneller sind, es besser verstehen, anders rüberbringen können. Die Verantwortung ist da, anstatt zu sagen, ja, mach doch mal.
Du hast eben schon erwähnt, dass ihr Rollouts zum Beispiel von Microsoft Copilot begleitet. Mhm. Wie läuft sowas ab? Also
viele Firmen sagen, wir führen das jetzt ein, wir wollen da irgendwie Zeit mitsparen oder stellen fest, irgendwas passiert jetzt gerade und gehen so vor, dass sie dann das Tool hinschmeißen, so wie, keine Ahnung, in der Corona-Pandemie, MS Teams und sagen, jetzt macht alle Videokonferenzen und dann kommt die große Enttäuschung und stellen ganz viele fest, so, ach so richtig, also jetzt machen wir alle irgendwie zwar Teams, aber auch noch E-Mail und irgendwie wird es mehr Arbeit und nicht weniger und dasselbe passiert jetzt gerade mit den KI-Tools, nur dass sich das dann multipliziert, weil die bleiben dann einfach liegen, kosten viel Geld, werden nicht genutzt.
So. Und ändern sich alle 3 Monate.
Das auch noch dazu. Wir schaffen wieder so ein Grundverständnis, was jeder braucht, um das anzuwenden. Mhm. Das ist total wichtig. Und dann brauchst du, wenn jetzt bei einem Kunden sind es, glaube ich, 6.000 Leute, die wir begleiten, du brauchst dann halt so eine Art Pioneers oder Botschafter, die halt gut ausgebildet sind, um das quasi auch noch in die Länder zu tragen, Leute mitzunehmen, damit du überhaupt so eine Bewegung reinbekommst. Und was du damit erreichen kannst, ist, dass du dann Leute im Unternehmen hast, die auch tatsächlich in den einzelnen Fachbereichen überhaupt die Potenziale erkennen können, was automatisiert werden kann. Also nicht mal ich kann in meiner Firma sagen, welcher Detailprozess könnte eigentlich wegautomatisiert werden. Gibt aber sehr, 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 sehr viele.
Die aktuelle Killer-Applikation im Copilot ist wahrscheinlich eine Art To-Do-Liste aus Meetings zu erstellen, also ein bisschen die Protokollgeschichten.
Ja,
du schmunzelst?
Ja, ich schmunzel. Also, genau. Es ist ein amerikanisches Tool. Ja, so. Das heißt.
Good morning, Christoph.
Ja, good morning. Great. How are you? Ja. Jetzt stell dir mal Länder vor, in denen es unhöflich ist, einen Teams-Call aufzuzeichnen. Und das ist teilweise in den Nordics schon nicht so, in der Schweiz nicht so, in Japan sowieso nicht so. Also es gibt Länder, wo das einfach nicht so üblich ist, einfach jeden Call mit aufzuzeichnen. Dann transkribierst du eine Stunde und willst eine Zusammenfassung. Erstens sollte man sich vorher die Frage stellen, ist das ein notwendiges Meeting? Weil die meisten Meetings werden ja mit einer Stunde eingestellt. Das ist eine alte Leier, aber diese Leier kann ich jetzt gerade nicht oft genug betonen, weil jetzt kommen alle gerade, hey, wir zeichnen es einfach aus und dann schicken wir eine Zusammenfassung rum. Und dann sitzt einer, hey cool, ich habe eine Meeting-Zusammenfassung bekommen, aus der mache ich mir jetzt ein neues Protokoll. Ey, davon hast du nichts gewonnen. Ja? Der eine schreibt mit GPT E-Mails und der andere lässt sich zusammenfassen. So, heißt, wir sagen halt, nutzt die letzten 5 Minuten in dem Call, mach daraus eine Aufzeichnung, alle geben nochmal ihre Standpunkte rein und hast so einen viel kürzeren Kontext zum Zusammenfassen. Dafür brauchst du nicht mal das Transkript von Copilot. Wenn du keinen Kundennamen erwähnst, kannst du auch dein GPT oder irgendwas nehmen. So, das kann jeder machen. Und das sind so Kleinigkeiten, dass man bewusster damit umgeht. Weil was die großen Anbieter natürlich alle versprechen, ist, dass sie einen riesigen Kontext an Daten haben, alles wissen und daraus was machen. Und wir dürfen eine Sache nicht vergessen, dass diese Large Language Models so funktionieren. Darüber waren sehr viele Menschen, inklusive der Entwickler, erstaunt. Das war jetzt nicht die Idee von den Dingern. So, die machen gerade sehr, 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 sehr viel. Und da muss man einfach genau gucken, was sind jetzt wirklich sinnvolle Anwendungen im Alltag und was nicht. Also das ist jetzt so der eine Klassiker mit so einer Meeting-Anwendung, wo wir dann reingehen und sagen, ja, geht. Aber wenn ihr wirklich Produktivität heben wollt, dann solltet ihr das so rum benutzen und dann gucken wir uns halt auch die Meetings einmal an und dann setzen wir KI drauf.
Es gibt, wenn ich bei OpenAI so ein Teams-Account mir klicke für mein Unternehmen, das kann ich dann auch schon irgendwie ab 1 oder 2 Seats machen.
2 Seats,
ja. Da braucht man also keine 100 Mitarbeitenden oder 100 Seats oder so zu haben. Da steht irgendwie auf der Landingpage so eine Harvard Business School Studie, die sie gemacht haben. Und da steht, glaube ich, von knapp 800 Consultants, die da mitgearbeitet, an dieser Studie mitgemacht haben. Eine Hälfte hat dann irgendwie AI-Tools bekommen, die andere Hälfte nicht. Und dann hat die AI-Tools benutzt hat, war irgendwie ein Viertel schneller und hat 40% mehr Qualität bekommen. Glaubst du, das ist eher Marketing oder könntest du dir schon vorstellen, dass es für manche Berufe wie zum Beispiel Consultants wirklich so gut funktioniert, ein Viertel schneller zu arbeiten und fast doppelt,
also fast 40%? Wir haben selber geschaut, es gibt diverse Studien mittlerweile dazu und ich habe einfach die Jobs bei uns betrachtet. Also wir haben im Grafikdesign 70% Zugewinn an Zeit, also 70% Zeitersparnis, so rum, 70%. Also über die Hälfte. Das heißt, unsere Grafikdesignerin, die ist so schnell momentan mit ihren Sachen, also die Kreativität braucht sie immer noch selber, überhaupt bestimmte Dinge an die KI rauszugeben. Aber sie hat vorher auch viel Copywriting gemacht, intern, und hat dafür ein GPT aufgesetzt. Jetzt kann jeder Mitarbeitende bei uns diesen GPT anchatten, um zu sagen, hey, passt das so? Und kriegt ein Feedback vom GPT anstatt von ihr. Das war vorher ein händischer Prozess. Das muss man ja alles mit einbeziehen. Also ich würde sagen, da liegt noch mehr Potenzial drin. Qualität sowieso.
Du hast gesagt vom GPT, versucht das jetzt so zu erklären, wie ich es verstanden habe. Ihr habt vielleicht in ChatGPT ein eigenes Modell gebaut, das ihr mit Regeln gefüttert habt. Das könnten zum Beispiel Regeln sein, Copy darf nicht länger als 100 Zeichen sein.
Also die Zauberkraft von KI liegt eigentlich darin, dass du nicht ein allgemeines Modell irgendwann befragst, sondern dass du das Christoph-Bursek-Modell zum Beispiel befragst oder was auch immer. So, das heißt, du hast einen Teil vortrainiert mit einem Kontext, also mit dem Hintergrund. Und das könnte sein, das ist eine spezielle Anwendung für eben Copyright-Text. Genau, da steht dann drin, das sind die Regeln, so schreibst du den und dann gibst du dem noch Beispiel. Ich habe ganz, ganz zu Anfang letztes Jahr alle meine alten LinkedIn-Artikel eingegeben und gesagt, so schreibe ich die, das ist mein Stil. Und seitdem brauche ich halt nur noch sagen, ich habe eine Idee. Und kriege einen Draft. Ich benutze den selten 1:1 so, aber darum geht es auch nicht. Ich kriege einen Draft und kann mit jemandem zusammen, nämlich dem GPT, diesen Artikel erarbeiten. Es liegt daran, morgens um 5, wenn ich das mache, bevor die Kinder zur Schule gehen, dann will immer keiner ans Telefon gehen. So. Aber dann kann ich mich halt quasi mit diesem GPT austauschen. Das ist eigentlich der Trick. Und dieser Kontext, das gibt es theoretisch unternehmensweit. Und da gibt es verschiedene Firmen, die da jetzt gerade dran sind. Das nennt man REG, Retrieval Augmented Generation. Das heißt, du kannst Daten systematisch durchsuchen, damit die KI, also das Large Language Model, nicht halluziniert. Weil die sind ja gebaut, um zu imitieren. Das heißt, dann weiß es, wenn du das mit anderen weißt, okay, die Info stimmt, die ist echt, die kann ich nehmen. Das ist total wichtig in dem Prozess. Da gibt es geiles Zeug.
Ihr arbeitet auch viel mit Google zusammen.
Ja.
Wann kommt Googles Copilot?
Naja, Google hat, die würde ich nie unterschätzen, die haben mit Gemini Ultra ein Modell, das musst du dir vorstellen, das ist so mächtig, dass das jetzt schon, ich meine, 10 Millionen Tokens in das Kontextfenster geben kann. Achtung, digitale Arroganz, ich gebe jetzt den Hintergrund, was das heißt. ChatGPT kann 128.000 Tokens, das sind diese Wortfetzen oder Zeichenfetzen. Das
man
sind
könnte fast ungefähr sagen.
300 Seiten Text.
Mhm, okay.
Eine Million Tokens sind so 20 Stunden Audio.
Mhm.
Audio. Mhm. Überleg mal, ne? Also 20 Stunden Podcast kannst du in ein Kontextfenster reingeben und sagen, such mir mal aus diesen Folgen die drei witzigsten Stellen raus.
Also ich müsste gar nicht nur sagen, wo hat Christoph Magnussen das Wort Christoph Boseck erwähnt, sondern
nee, such mir witzige sagen, Stellen raus.
Wo hat er über einen coolen Typen gesprochen?
Was die nicht gut gemacht haben, und da hatten die, glaube ich, Code Red, als dann plötzlich OpenAI mit ihrem Modell rauskam, und daran sieht man eben auch, das ist nicht so trivial, ein Large Language Model fein zu tunen und fein zu trainieren. Die haben ihr Modell dann, weil es am Anfang ganz viele Fehler gemacht hat, übertrainiert.
Mhm.
Und dieses Übertrainieren führte dann zu sehr abstrusen Ergebnissen. Und bei Google ist die Herausforderung, die setzt man halt mit der Wahrheit gleich. Das stimmt, was Google sagt. Und das ist ein bisschen das Problem. Ein Large Language Model ist nicht dazu gebaut, Google zu ersetzen, sondern dir aus eben sehr vielen Sachen sofort ein Ergebnis zu liefern. Also ich nutze für Suche momentan sehr viel Perplexity AI. Die sind irre, irre gut, was die machen. Das ist im Prinzip auch zusammen aggregierte Echtdaten und dann nehme ich die Ergebnisse und gehe dann zum Beispiel in ChatGPT. Aber Google würde ich da nicht abschreiben. Die haben einfach alle Daten, super viel Power und trotzdem ist es nicht trivial, gute Modelle zu bauen, aber das ist eine Frage von Zeit.
Also würdest du schon sagen, dass Google vielleicht eher sagt, wenn wir was rausbringen, dann muss es auch verdammt gut sein, deswegen kommen wir lieber später, weil wir jetzt, der Markt ändert sich noch so schnell, da ist es jetzt nicht so wichtig, sofort irgendwie ab Tag 1 führend zu sein?
Man muss.
Oder denkst du, dass die Herausforderung schon auch wirklich ist, zu sagen, so, oh, OpenAI hat da eine verdammt gute Abstimmung hinbekommen? Da erstmal hinzukommen, ist doch nicht so einfach.
Du wirst nicht nur ein Modell benutzen.
Ja.
Also ganz, ganz, ganz klar. Also wir sind total drauf als Menschen, gerade in Deutschland, es muss alles in der Excel-Tabelle passen und klar sortiert. Du wirst nicht ein Modell benutzen. Du wirst verschiedene Large Language Models benutzen, die dahinter gewisse Spezialdatenbanken haben, diese RACs eben. Also du wirst Agents haben für bestimmte Themen. Und da setzt Google auch voll drauf. Also das haben die auch angekündigt, Microsoft macht das auch, dass du...
Ein Agent ist zum Beispiel irgendwie eine Software, die wirklich etwas macht. Also nicht nur einfach mir eine Antwort gibt, sondern ein Agent könnte sein, dass ich einspreche, überweis mein Fitnessstudio-Geld und dann sucht dieser Agent das raus und macht auch die Überweisung für mich.
Wir haben ein Beispiel. Also wenn ein Kunde zu uns kommt und sagt, Mensch, also ich kriege hier jeden Tag 100 Mails mit Podcast-Anfragen.
Ja.
So ein ganz typischer Case. Mir fällt gerade spontan ein Kunde ein, den wir da so, ja. Also wir kriegen 100 Podcast-Anfragen per E-Mail. Jetzt hast du die früher alle durchgesehen und hast überlegt, welche passt nicht. Mhm. Das Durchsehen kannst du, wenn du willst, immer noch selber machen. Oder du hast den ersten Agent, der dir sagt, schau dir mal bitte diese drei zuerst an. Da scheint aus den und den Gründen das Potenzial sehr hoch zu sein. Okay, gut. Dann markierst du die drei mit angenommen. Und dann siehst du schon mal, welche auf jeden Fall rausfallen. Du sagst, diese 70 Stück fallen auf jeden Fall raus, weil die und die kriegen. Dann sagst du friendly decline, markierst sie einfach nur und bekommst eine super wertschätzende, nette Antwort, basierend auf den Sachen, die du mal geschrieben hast, wo du sagst, ja, das würde ich, Christoph, genau so schreiben. Dann gibst du das nochmal, signest das nochmal ab und fertig. Anstatt 70 E-Mails händisch zu schreiben. Jetzt kann man sagen, ja, das ist aber überhaupt nicht wertschätzen. Doch, weil es ist so viel, ansonsten gäbe es gar keine Rückmeldung. Und das sind Agents. Und mit dem EU-AI-Act wird der Einsatz von so etwas dann irgendwann beschränkter sein, wenn es in Richtung Bewerbung, Recruiting und so weiter geht. Da musst du dann dein Personalteam befähigen, diese Prozesse zu dokumentieren. Mhm. Und jede Person im Unternehmen, die sowas dann benutzt, muss trainiert sein. Du darfst nicht dann einfach in Zukunft mehr sagen, scannen wir mal alle 1000 Bewerbungen durch und lehnen die automatisch ab. BewerberInnen müssen transparent erfahren dürfen, wo das eingesetzt wird. Und in den Unternehmen müssen die Leute auf diese Prozesse geschult sein. Und deswegen ist es so wichtig, jetzt schon alle intern mitzunehmen, dass sie das können. Und nicht irgendwann nächstes oder übernächstes Jahr, wie wild, oh, wir müssen ganz viel schulen, sondern das jetzt stückweise aufzubauen.
Du hast jetzt den EU-AI-Act am HR-Beispiel aufgeführt. Ja. Gibt es noch weitere Einflüsse oder weitere Ableitungen, die man nach der Umsetzung merken könnte?
Naja, es ist eigentlich total simpel, was der macht. Und ich finde das echt gar nicht so schlecht. Er wird ja viel kritisiert, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich halte es für richtig, weil diese Technologie ist so mächtig. Und das Prinzip ist so, es werden halt nicht die großen Hersteller beschränkt, weil man weiß, du kannst so ein Modell nicht so gut bestimmen wie eine Software, sondern dadurch, dass die ja eigenständiges Lernen haben und so weiter, musst du dir überlegen, wo wendest du es an? Das bedeutet, wir in den Unternehmen, die dann etwas anwenden, müssen den Prozess beschreiben. Das ist das erste Prinzip. Und die EndanwenderInnen haben dann die Möglichkeit, transparent zu fragen, wo setzt ihr das ein? Und dann gibt es 4 Stufen. Unkritische Themen, keine Ahnung, setzt es im Marketing oder machen Text oder was niemandem wehtut. Dann, weiß gar nicht, wie die zweite Stufe heißt, so schon kritischer. Dann gibt es High-Risk-Cases. Das ist das, wo dann auch schon, meine ich, HR-relevante Sachen drin laufen. Die müssen klar dokumentiert sein, freigegeben, Leute geschult. Und dann gibt es Prohibited Cases, also Gesichtserkennung zum Beispiel. Oder du darfst keine KI verwenden, um zu täuschen. Also ich könnte jetzt ein Video von mir zeigen und ich trainiere unsere Kinder immer drauf und sage, na, ist das Papa oder nicht? Ja, echte Stimme, echtes Bild. So, und das könnten wir theoretisch schon in einem Videocall mit reinbringen und uns dann bewerben bei irgendeiner Firma. Und dann machst du noch ein GPT nebenbei auf und gibst der KI mal irgendwas rein. So, das wäre eine Täuschung. Das ist dann prohibited zum Beispiel. Das sind die 4 Stufen und eigentlich finde ich das ziemlich straightforward.
Ich find's auch gut, gerade weil mit den Bordmitteln heute schon Stufe 3 und 4 ja möglich ist. Ja, also es gibt ja Videos, wie so jemand einen Einstellungstest, glaube ich, bei einem der 4 großen Beratungsunternehmen irgendwie oder
Nee, ein Projekt, glaube ich sogar. Der arbeitet richtig an einem Projekt oder sowas mit. Macht einen Case auf jeden Fall. Ich weiß, was du meinst.
Ja, genau. Und der hat irgendwie sich selbst beworben, aber alles, was er gesagt hat, kam irgendwie aus AI und hat irgendwie den Job oder das Projekt oder was auch immer bekommen. Und das ist natürlich schon einfach krass.
Ja.
Das ist schon einfach krass. Das sind die ganzen Software-Geschichten. Ich würde von dir gerne wissen, was du zu der Hardware denkst, denn gerade in den letzten Wochen kommen wieder so viele.
Ich habe Freitag ein Video dazu aufgenommen.
So viele Roboter man muss auch ehrlich sagen, heute fangen wahrscheinlich die letzten 10 Jahre in der Menschheit an, indem man erkennen kann, was eine Kamera ist oder nicht. Und in 10 Jahren wirst du nicht erkennen können, ist das ein Stück Holz, was hier liegt, oder ist das eine 8K-Kamera?
Ja, also. Ich mache auf LinkedIn momentan so Reaktionsvideos, das, was die jungen Leute auf Twitch machen. So zum Gaming. Ich gucke mir halt irgendwas auf YouTube an und kommentiere es da. Macht Spaß als Format. Ich liebe ja Video.
Ja, Kommentare kommentieren.
Ja, nö. Also ich mache mir da Gedanken zu und mein Team ist dann schon an einem YouTube-Video für Sonntag dran und ich will dann spontan am Freitag noch was machen. So, dann nehme ich mir so ein Video vor und ich habe vor ein paar Wochen, also 2 Roboterbeispiele. Ich habe mir Figure One vorgenommen. Figure One ist ein Roboter, der mit GPT läuft. Dem kannst du etwas erklären.
Dieses Reasoning-Beispiel?
Ja, das war das Beispiel.
Erklär mal für die Leute, die das Video nicht gesehen haben.
Da steht ein Roboter und ist in der Küche und er sagt, Mensch, was siehst du hier? Und sagt er, ja, ich sehe hier einen Apfel und ich sehe hier Besteck. Und dann sagt er, ich hätte gern was zu essen, gib dir den Apfel. Okay, cool. Was würdest du mit dem Speck machen? Mit dem Besteck machen? Ja, das würde ich wahrscheinlich in die Spüle räumen. Ja, dann mach das doch mal. Und dann fängt er da an, das zu lernen. Das heißt, du hast diesen ganzen natürlichen Austausch auf einer normaler Sprachebene. Und das Krasse ist, dass ein Large Language Model ein Roboter powert. Also vor ein paar Jahren war es noch so, dass man gesagt hat, du brauchst eigene Roboter Operating Systems, brauchst du auch in Teilen. Aber durch das Large Language Model kannst du die viel leichter trainieren. Und jetzt kommt das Krasse, sobald er die Fähigkeit gelernt hat, der eine, überträgt er das auf alle anderen Figure Ones. Da wird es dann schon ein bisschen creepy. So. Das Video ist echt abgegangen auf LinkedIn. Das wurde so krass viel kommentiert und geschaut und so. Es ist mein meistgeschautes Video auf LinkedIn.
Ah, spannend. Es war aber auch echt wirklich cool. Weil was man auch noch dazu sagen muss, oder während dieser Roboter das ausführt, fragt der Mann ihn halt, was denkst du, warum du das gerade machst? Und sozusagen, er räumt halt das Zeug weg und sagt, naja, hier, der Apfel war das Einzige, was man essen kann. Also war klar, dass das haben. Und am Ende wird auch noch gefragt, wie denkst du denn, hast du deine Aufgaben gemacht? Und er so, ja, Platz ist aufgeräumt, du hast einen Apfel bekommen.
Ich denke, es passt, ja, genau.
Passt. Und das war, glaube ich, so dieses Krasse, ne?
Ja, und das ist genau derselbe Effekt wie am Anfang bei GPT 3,5 oder 3 und 4.
Und die Stimme auch noch, dass er auch noch hesitated.
Und also, das kann GPT 4. Und mit GPT 5 wirst du noch weniger Verzögerung haben, vermutlich.
Ja.
Apple hat ja auch ganz viele Startups aufgekauft, die halt lokal das errechnen können. Das heißt, dann muss es nicht mehr in die Cloud gehen und zurück, sondern dann läuft das Modell auf dem iPhone, also dann auch auf dem Roboter vielleicht irgendwann mal lokal. Naja, und das andere creepy Beispiel war dann Boston Dynamics. Das hat jetzt diesen Freitag gemacht. das Video hatte ich schon die ganze Woche so in der Watchlist und dann gucke ich es mir am Freitag an und habe mich dann live bei der Reaktion gefilmt, weil ich schon wusste, oh, that's gonna be creepy. Boston Dynamics sind die, die auch durchaus vom US-Militär mit irgendwie finanziert sind und so weiter. Die bauen halt diesen Hund, den man kennt. Die haben diesen Atlas-Roboter gebaut, der immer diese Taschen durch die Gegend geschmissen hat. Mhm. Naja, und was haben die jetzt gemacht? Der neue, ich weiß gar nicht, wie der heißt, hat auf jeden Fall die 001 hinten drauf. Ich meine, sowas werden die wohl mit der 007 gemacht haben. Kleiner Dad-Joke, haha, dachte ich dann so. Und dann steht er eben nicht normal auf, sondern biegt die Füße über die Rückseite und geht dann hoch. Und dann der erste Gedanke ist so, Mensch, so, ja, so würde ich auch gerne aufstehen können, wenn ich irgendwie mal zusammengeklappt bin. So. Und der andere Gedanke ist so, okay, das ist richtig creepy, weil er dann auch mit gedrehtem Kopf auf einen zukommt. Und ja, da habe ich mir überlegt, ich mache jetzt so eine neue Serie, die Exploding Head Emoji Serie. Wir vergeben von einem Exploding Head Emoji bis fünf jedes Mal, wenn jetzt irgendwelche creepy Sachen kommen. Und das kannst du gefühlt momentan jede Woche machen. Also die Entwicklung finde ich auch echt krass. Viel schneller, als ich angenommen habe.
Ja.
Viel schneller.
Und dann hat der Nvidia-Chef doch letzte Woche gesagt, er sieht keinen Grund, warum solche Roboter mehr als $10,000 bis $20,000 kosten
sollten. Richtig. So, und dann bist du wirklich in einem krassen Bereich und dann muss man sich, und mein Take am Ende des Videos war, das, was wir jetzt mit KI haben, sollten wir auch in der Robotik haben, sowas wie den AI Act in dem Robotic Act oder sowas, wo du halt auch sagst, was sind die Grundregeln, die nicht antastbar sein dürfen, damit du weißt, wie verhältst du dich wo mit welchem Roboter, weil es wird notwendig sein. Das wird notwendig. Und das ist irgendwie echt krass, dass das jetzt so schnell geht. Und ich treffe regelmäßig Experten aus allen Bereichen. Selbst die sagen, für uns geht das echt schnell. Mhm. Und das finde ich halt noch krasser. Und daran merkt man jetzt diese Beschleunigung. Und da komme ich wieder drauf. Lücke zwischen Mensch und Technologie. Die ist immer wieder zu schließen. Immer wieder. Irgendwie musst du diesen Raum füllen.
Denkst du, die wird größer oder kleiner? Wenn wir an unsere Kinder denken, werden die, also... Ich steige ja, ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht, wie eine optische Maus funktioniert, aber hat sich nichts als total lebenswichtig herausgestellt. Ja, aber meine Tochter, die wird ja wahrscheinlich eine Maschine sehen und wird jetzt auch nicht wissen, was ist eigentlich irgendwie Programmiersprache, was ist ein Prozessor, was ist dies, sondern die sieht eine Maschine und die Maschine führt sich genauso freundlich auf wie eine Katze.
Also, ich glaube, das wirkt natürlich jetzt sehr überwältigend und das war es wahrscheinlich im Valley auch, als da der Homebrew Computer Club von Steve Wozniak und Steve Jobs zu Hause geführt wurde und die irgendwelche Treffen hatten. Da saßen auch Geeks zusammen und haben was gemacht. Ich glaube, das, was wir nicht unterschätzen sollten, ist, wir haben momentan ein globales Klima, was schon sehr, auf jeden Fall neu ist für viele der Jüngeren, die sagen, sowas haben wir noch nicht erlebt. Also so viel Konfliktpotenzial, so viel Feindseligkeiten auf allen Seiten, das finde ich echt bedenkenswert. Und in solchen Phasen ist es leider immer wieder passiert, dass man sich historisch gute Sachen überlegt hat, wie man dem anderen Schaden zufügen kann. Und da werden wir ganz erfinderisch. Und das finde ich schwierig. Das finde ich ganz schwierig. Und da braucht es Menschen, die da sich gut mit auskennen und gegenhalten und gucken for the good. Also ich bin ein großer Technologiefan. Aber ich bin auch ein Fan eben von solchen Sachen wie dem EU-AI-Act und sage, ja, man muss halt aufgeklärt damit umgehen, damit nicht der eine digital arrogant losgeht und der andere unaufgeklärt losgeht. Du brauchst eine digitale KI, Robotik, whatever, Aufklärung, um die Leute Erwachsene mitzunehmen. So eine digitale Souveränität, die brauchen wir. Und da sollten wir mit unseren Kindern, glaube ich, sehr wohl anfangen. Ich versuche das damit zu tun, dass die haben bei mir, seit sie 4 sind, den Handyführerschein gemacht und haben erstmal gelernt, überhaupt so ein Gerät zu bedienen. Also die Größere kann, die schneidet dir ein komplettes Video mit Untertiteln und allem drum und dran fertig, hält den Blickkontakt, sucht sich gutes Licht, kann dir aber auch helfen, deine Settings so einzustellen, dass dein Code eben 6-stellig ist und du erklärt dir wahrscheinlich auch, dass dein Geburtsdatum kein guter PIN ist.
Cool.
Also, weißt du, so Sachen, oder sie würde nie ihren PIN, und das ist nicht ihr eigenes, sondern das ist ein Übungshandy, und sie würde den PIN nie eingeben, dass jemand anders draufschauen kann. Small stuff. Mhm. So, und ich glaube, das sind wichtige Dinge, auch in den Schulen, die Lehrer mitzunehmen, zu sagen, Leute, also ihr müsst halt irgendwie sowas machen. In Schweden machen die es ganz anders digital als bei uns. Also ich glaube, das ist eine Notwendigkeit, die sehe ich.
GPT-5 hattest du vorhin schon erwähnt. Kommt das 2024 raus?
Ich bin nicht Sam Altman. Keine Ahnung. Er hat nur neulich in dem Podcast von, wo er dann bei Lex Friedman ein Reaction-Video zugemacht, da hat er so suffisant gelacht. Also ich würde sagen, ja, mein Take war die ganze Zeit US-Wahl, 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 I don't know. Ich erinnere mich noch, als Barack Obama 2008 die haben damals ganz viel Social Media verwendet. Und da hatten wir mit Trump so eine Situation. Hier Cambridge Analytica, man erinnert sich vielleicht noch. Und vielleicht, wenn GPT-5 halt noch mehr Video-Capabilities hat, Sora eingebaut, wer weiß, dass auf einmal ganz viel Mist entstehen kann dadurch. Vielleicht machen sie es danach. I don't know. Aber ich würde sagen, das müsste jetzt eigentlich irgendwann mal kommen.
Mal unter uns Pastorentöchtern, wenn ich als Politiker jetzt Unsinn machen möchte mit AI, brauche ich beides nicht. Das kann ich auch mit den Open-Source-Modellen gut hinbekommen. Ja. Ne? Also eigentlich ist das...
Also es ist leider bei den Open-Source-Sachen, also Mark Zuckerberg setzt ja auch vermeintlich Open-Source. Ich weiß nicht, wie lange das Open-Source bleiben wird, muss ich mal irgendwann demnächst mal in einem Meta-Podcast jemanden fragen. Aber das ist deren Ansatz. Und das Modell, wenn du dir das runterlädst, klar, dann kannst du dir das auch jailbreaken und damit Scheiß bauen.
Und dazu brauche ich nicht 10 Jahre Developer Know-how, sondern das kriege ich wahrscheinlich übers Wochenende, kriege ich das raus.
Ja,
ich.
Leider sehr schnell, ja.
Als nicht
ja, aber es ist eben wie alle Sachen. Du kannst halt auch Scheiße bauen auf der Straße. Das habe ich neulich in einem Podcast gesagt. So asoziales Verhalten ist eine Verhaltenssache. Das machen die Menschen halt.
Liebe digitale Grüße von
Christoph.
Und von Christoph. Wer war wer, müsst ihr rausfinden. Ciao, ciao.
Das ist etwas, glaube ich, da können wir unseren Kindern immer noch einen ganz guten Kompass geben mit so, was ist okay und was nicht. Weil es wird, manchmal fällt es ja leichter, Kommentare im Digitalen jemandem zu geben, als dem oder derjenigen ins Gesicht zu schauen und was zu sagen.
Du hast vor ein paar Jahren oder ihr habt vor ein paar Jahren zu dem New Work-Thema angefangen, mehr zu veröffentlichen, mehr zu teilen, als das Thema noch sehr neu war, als die Unternehmen vielleicht auch dazu gedrängt wurden, jetzt sehr schnell irgendwie New Work zu reagieren. Was würdest du sagen, ist die größte Änderung im New Work, die gerade ansteht, wo du sagst, das sind vielleicht Themen, die haben sich nicht so durchgesetzt, aber dafür ist hier so ein Funke größer gewachsen. Das sollte man vielleicht im Hinterkopf haben dieses Jahr.
Naja, also mein Blick auf das Thema New Work ist ja einer der, ich gucke eher von der Seite drauf, wie müssen wir Arbeit anders organisieren, um sie besser zu machen. Ich bin nicht in der, oder ich bin weniger in der Purpose-Ecke, also wo viele sagen, was gibt mir Sinn, was gibt mir Sinn, das, ne, also, und das ist völlig legitim, by the way, es ist einfach, das ist jetzt Christoph und auch nicht Michael, das meint ihr, ne, die jetzt anders drauf gucken, Blackboard und Christoph ist eher so, wie organisieren wir Arbeit anders, weil ich glaube, wir Menschen arbeiten schlichtweg viel zu gerne, als das abzugeben. Das machen wir einfach furchtbar gerne. Und das, was halt mehr geworden ist jetzt, ist, dass das Thema überhaupt mal eine gewisse Präsenz hat. Und jetzt ist das, als die Rezession so ein bisschen eingeschlagen hat, kam ganz viel, es muss alles effizienter werden. Und da habe ich mal gesagt, niemand hat vorher gesagt, dass es nicht effizient sein muss. Und das ist mir stark aufgefallen, dass es da eine Verwechslung gab. Ich nenne es immer zwischen New Work ist nicht No Work. Das ist ein Riesenunterschied. New Work ist nicht No Work. Und
denkst du dir sowas selber aus? Ich bin echt verärgert. Ich möchte auch so coole Sprüche mir ausdenken.
Ja, also es gab dann auch Leute, die haben die auf jeden Fall kopiert. Also ich denke mir das aus und dann haue ich es raus und wenn das jemand doof findet, soll er es sagen. Aber
nee, ich find's ja eher gut. So. Also ich find's nur.
Ja, ich versuche es zusammenzufassen halt.
Ja, New Work ist nicht No Work.
New Work ist eben nicht No Work, weil du hast halt immer noch Work in dem Begriff mit drin. Das ist ganz einfach. Ja. Und Work kommt in jeder Sprache aus dem Wortstamm abmühen. Ja. Ackern. Auf dem Acker. Ackern. So. Und das gehört dazu.
Ja.
Ohne diesen Kontrast erleben wir auch nicht diese Höhenflüge. Das geht nicht. Und ich glaube, das wird jetzt einigen klarer, die vielleicht das Gefühl hatten, ach nee, also eigentlich wollte ich jetzt das Project Management nur noch remote machen und auch immer nur noch dann, wenn ich es wirklich will. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt echt lange Unternehmer. Also leider nein, leider gar nicht. Oder Augen auf bei der Berufswahl.
Ja.
Nee, das geht nicht. Und das, glaube ich, das ist ein bisschen so eine, wie so eine Pubertät, wo du plötzlich Dinge realisierst und sagst, ja, okay, gut. Jetzt haben wir alle irgendwie so New Work Gymnasium haben wir geschafft und jetzt müssen wir Richtung Abi uns arbeiten und dann geht's weiter. Und wenn wir im Studium sind, dann fangen wir an, das irgendwann in die Firmen richtig zu implementieren. Weil der Trend bleibt, ne, ganz klar. Also keiner braucht mehr über Hybrid reden, flexible Arbeitszeiten, dass die Väter Teilzeit machen. Da muss noch viel, 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 viel mehr passieren, vor allem in Deutschland. Aber das macht keiner mehr weg. Also das zeigt mir das mal, dass das geht. So, nur weil einige Chefs jetzt sitzen, müssen alle wieder anpacken, sage ich auch. Ne? Ich sage, warum ist keiner im Büro? Ja, aber hey, it's not the time anymore.
Ihr bringt jede Woche eine neue Folge Podcast raus. Ich glaube, du machst inzwischen auch mindestens ein Video auf YouTube wieder pro Woche.
Und LinkedIn.
Dann kommt auch noch LinkedIn. Aber LinkedIn und YouTube sind nicht dieselben Videos, ne?
Nein, natürlich nicht.
Natürlich nicht.
Andere Kanäle.
Ja.
TikTok was anderes, Instagram was anderes, klar.
Okay, das heißt, dein Content-Output, der ist irgendwie ständig und thematisch passend. Also ne, jetzt, ich fasse nochmal so für die Zuhörenden zusammen, wo sie überall nochmal irgendwie so Bits and Pieces von dir kriegen.
Genau, also das sind so die Kanäle, die machen mir halt echt auch echt Spaß, weil also mir macht es Spaß zu sehen, wie die unterschiedlich sind, die Kanäle. Deswegen bespiele ich die. Also Podcast ist halt was anderes als ein Video.
Wir verlinken nochmal zu den Kanälen, die du so hast. Und da, also auf YouTube hast du auch wieder sozusagen hochgefahren, ne?
Das ja, ist, ja.
Okay. Warum jetzt auf YouTube, wo da ein Video so lange dauert und nicht auf TikTok?
Also das YouTube-Format hat halt bewusst was Langsameres drin. Also kannst mir Hintergründe zeigen, wie wir zu einer Keynote fahren, ein bisschen mehr Gedankengänge. LinkedIn hat was von spontanerer Reaktion, die schneide ich halt am Handy selber noch am selben Tag und lade sie hoch. Manchmal aus der Badewanne. So am Wochenende, wenn Zeit ist und ich nachdenken kann. TikTok muss super schnell gehen, muss sofort spot on sein. Instagram Reels ist ja ähnlich wie TikTok, aber du hast eine andere Audience, finde ich total interessant. Stories sind wieder was anderes. Andere Themen. Also ich versuche halt, welches Thema betrifft es, was ist der richtige Kanal? Das passt ja nicht alles im Podcast.
Ich habe vorhin einen Podcast aufgenommen mit einer Kosmetikfirma, Cosnova.
Ja.
Und die bauen pro Tag zwischen 50 und 70 Assets, also Videos.
Wow.
Ja. Pro Tag, also pro Monat irgendwie so 1200.
Das ist wirklich gechallenged.
Ja, mach das mal. Ich habe ihn auch gefragt, glaubt er, dass irgendwie das Cosnova Marketing so funktionieren könnte, wenn sie pro Woche nur 10 Assets machen würden? Und da hat er gelacht und mir fast aus der Leitung gefallen.
Ja, nicht schlecht. Und guck mal, KI, wir hatten jetzt, also du kannst, die CapCut ist ja eine App von ByteDance tatsächlich, die machen. Und ich mache
ich schneide lange auch mit Video. CapCut.
Ja, wir haben DaVinci Resolve natürlich, wir haben Premiere, wir haben Final Cut. Ich habe schon auf allen Sachen geschnitten.
Ich brauche diesen Name-Dropping nicht.
Ich brauche es aber, um mir einmal aufzulisten, was da alles schon vergangen ist. Wie hieß meine erste Editing-App? Egal.
Movie Maker Pro.
Movie Maker. Ja. Also auf jeden Fall, die bauen so viel smarte Sachen da rein, das ist absurd. Und da kannst du halt eben auch sagen, mach mir Reels draus. Ja. So. Und die sind nicht immer spot on, aber du kannst schon viel, viel, viel automatisieren damit. Das muss man schon sagen. Das hat früher alles länger gedauert. Captions ist aber mein Lieblings-App. Captions.
Ja, die hatte ich. Die kostet natürlich auch 9 Euro im Monat.
Geiler Scheiß.
Und jetzt zahle ich sozusagen nur die 7 Euro für CapCut und mache meine Captions da drin.
Aber die Captions kann noch mehr.
Ich weiß es.
Die kann dubben und so.
Ich weiß. Aber ich hab mir gedacht, ich will nicht 7 Euro für Schnittprogramm und dann nochmal 9 Euro nur für den Untertitel
ausgeben. Dann habe ich jetzt nochmal was, um eine Lanze für Slow Productivity zu brechen. Cal Newport. Neues Buch, Slow Productivity. Sagen immer viele, es ist das Gegenteil von Work Faster. Nein, da ist einer der Takes drin, hol dir möglichst viele bezahlte Apps, die dir deine Aufgaben automatisieren. Überleg, was ist es dir wert? Und das ist ein Take, den unterstreiche ich nur doppelt mit Ausrufezeichen. Das macht durchaus Sinn.
Werde ich drüber nachdenken. Aber tatsächlich, ich glaube, die Dinge in den letzten Jahren, die mir wirklich im Leben das Gefühl gegeben haben, ich bin vorangekommen, die waren nicht umsonst. Ja, okay, spannend.
Word.
Christoph, vielen Dank für deinen Input. Schöne Folge gewesen für mich. Und wie du gemerkt hast, ich bin an ein oder anderen Stelle bin ich so einen kurzen Buffer-Modus übergegangen, weil ich überlegt habe, was der sagt, was heißt das für die Themen, an denen ich gerade arbeite? Das ist immer ein gutes Zeichen. Für die Zuhörenden haben wir eben nochmal erwähnt und ihr findet natürlich auch in den Episoden-Shownotes unten die Links von Christoph, von all den Portalen und Profilen, wo er Content veröffentlicht. Das macht sehr viel Spaß, ihm zu folgen. Danke, dass du hier warst.
Danke dir für die Zeit und die Fragen.
Nächste Woche gibt es die nächste Folge, warum auch nicht? Und deswegen würde ich euch natürlich ans Herz legen, auf den Abonnieren-Button zu drücken. Und direkt daneben ist der Like- und 5-Sterne-Button für unseren Podcast und jede Bewertung zählt. Also alles, was ihr uns Gutes tun wollt für die Stunden, die der Christoph Magnussen hier aufgebracht hat, ins Studio zu kommen, mit mir zu reden und so weiter, müsst ihr jetzt meinem Podcast dafür was Gutes tun. Das ist der Deal. Ich freue mich einfach über alles und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche Montag wieder. Bis dahin habt eine tolle Woche und ganz liebe digitale Grüße von
Christoph.
Und von Christoph. Wer war wer, müsst ihr rausfinden. Ciao, ciao.